SWR 2 aktuell.
Am Donnerstagabend in Brüssel befasst sich der EU-Gipfel unter anderem mit den schwulen- und lesbenfeindlichen Gesetzen der ungarischen Regierung. Bundeskanzlerin Merkel hat, bevor sie zum Gipfel abgereist ist, ihre wohl letzte Regierungserklärung im Bundestag abgegeben. Auch darum geht's in dieser Sendung bis 6:30. Außerdem, London freut sich auf das Spiel Deutschland gegen England am Dienstag. Da werden Erinnerungen wach, Stichwort Wembley-Tor. Mehr dazu am Ende der Sendung. Im Studio ist Gerhard Leitner. Einen schönen guten Abend. In Brüssel hat der EU-Gipfel begonnen, in einer Zeit, in der es einmal mehr richtig viel zu besprechen gibt. Wichtige Themen sind das Verhältnis der EU zu Russland und der Türkei, die Migrationspolitik und natürlich die bessere Zusammenarbeit bei der Corona-Bekämpfung. Der Gipfel hat am Mittag begonnen. Stefan Überbach ist für uns in Brüssel mit dabei. Herr Überbach, was viele umtreibt, sind ja die Rechtsstaatlichkeit und die schwulen- und lesbenfeindliche Gesetzgebung in Ungarn. Wie sehr spielt das beim Gipfel eine Rolle?
Offiziell überhaupt nicht. Das ungarische Homosexuellengesetz ist kein Teil der Tagesordnung. Es wird aber heute natürlich zur Sprache kommen, denn da hat sich in den letzten Tagen ja doch ein regelrechter Proteststurm zusammengebraut, um es mal so zu sagen. Kurz vor diesem Gipfel haben 16 Länder ihre Kritik nochmal in einem offenen Brief erneuert und bekräftigt. Deutschland, Frankreich, die Benelux-Staaten, auch die baltischen Länder sind dabei. Da ist von einer Bedrohung der Grundwerte die Rede. Ungarn wird zwar nicht ausdrücklich erwähnt, aber es ist natürlich völlig klar, dass die Regierung Orbán gemeint ist. Und in der EU sind viele der Meinung, dass mit diesem Gesetz eine rote Linie überschritten wird. Das kann so nicht bleiben, heißt es. Entweder zieht Orbán das Ganze zurück oder die EU-Kommission muss rechtlich dagegen vorgehen. Die ersten Schritte hat Kommissionschefin Ursula von der Leyen ja schon angekündigt, das Gesetz eine Schande genannt. Aber Viktor Orbán denkt ganz offensichtlich überhaupt nicht daran, da irgendwas zurückzunehmen. Er hat ja kurz vor dem Gipfel gesagt, die Kritiker haben das Gesetz entweder nicht gelesen oder nicht verstanden. Hier werden keine Homosexuellen diskriminiert. Es geht nur darum, Kinder zu beschützen. Es geht darum, dass die Eltern bei der Sexualerziehung das letzte Wort haben. Also da ist Streit vorprogrammiert und wahrscheinlich kommt das Viktor Orbán sogar ganz gelegen. Er will nächstes Jahr wiedergewählt werden und kann sich zu Hause als starker Mann präsentieren, der Ungarn vor Angriffen aus Brüssel schützt nach dem Muster Wir gegen die Eurokraten. Und damit ist er ja schon ein paar Mal erfolgreich gewesen.
Dieses Thema hat sich kurz vor dem Gipfel aufgebaut. Welches ist denn das eigentliche Top-Thema des zweitägigen Gipfels?
Das sind vor allem außenpolitische Punkte. Es geht einmal um die Türkei. Der hat man eine sogenannte positive Agenda in Aussicht gestellt. Im März war das unter der Voraussetzung, dass die Regierung Erdogan ihre Provokationen einstellt und zum Beispiel den Streit mit Griechenland um die Gasvorkommen im Mittelmeer beendet. Dieser Konflikt hat sich zuletzt tatsächlich deutlich entspannt. Anders sieht das beim Thema Zypern aus. Da will Ankara den türkischen Teil der Insel zu einem Staat machen, was die EU kategorisch ablehnt. Also Brüssel sieht da Licht und Schatten. Schatten auch, was die Lage der Menschenrechte in der Türkei angeht. Gleichzeitig aber will die Europäische Union ihren Flüchtlingspakt mit der Türkei erneuern und auch weiter Geld zur Verfügung stellen. 3,5 Milliarden Euro sind im Gespräch, damit die vor allem syrischen Flüchtlinge in der Türkei versorgt werden können. Das Ganze wird hier heute Abend nach dem Abendessen besprochen. Und zweiter großer Punkt ist Russland. Die EU sieht das Verhältnis zum großen Nachbarn im Osten auf einem Tiefpunkt und macht dafür das ihrer Ansicht nach zunehmend aggressive Auftreten Moskaus verantwortlich. Stichworte sind Ukraine, Syrien, der Fall Nawalny, vieles andere mehr. Es wird über eine neue Strategie nachgedacht. Einerseits mehr Druck, eventuell auch neue Wirtschaftssanktionen. Andererseits Zusammenarbeit bei ausgewählten Themen wie Klimawandel oder Gesundheitspolitik. Und Deutschland und Frankreich haben gemeinsam vorgeschlagen, auch wieder mehr das Gespräch zu suchen. Zum Beispiel auch Spitzentreffen nicht auszuschließen mit Präsident Putin. Das stößt vor allem in den osteuropäischen Ländern auf entschiedenen Widerstand. Da heißt es also, solche Gesprächsangebote werden im Kreml als Zeichen der Schwäche verstanden. Das sollten wir lieber nicht tun. Also da gibt es noch einiges zu besprechen heute Abend.
Die europäische Corona-Strategie ist auch einer der Schwerpunkte des Gipfels. Welche Ideen liegen denn da auf dem Tisch?
Na, es geht wie zuletzt eigentlich immer um die Frage, wie die Impfkampagnen laufen, was man tun kann, um die Sache zu beschleunigen, mehr Impfstoffe zu produzieren. Die Ansteckungszahlen gehen zwar fast überall zurück, aber von einer Entwarnung kann im Moment noch keine Rede sein. Das ist hier in Brüssel weitgehend Konsens. Vor allem die deutsche Bundeskanzlerin verweist auf die Virusmutationen, wie zum Beispiel die Delta-Variante, die als besonders gefährlich gilt. Darum drängt Deutschland auf eine bessere Abstimmung bei den Reiseregeln, vor allen Dingen für Menschen, die aus sogenannten Virus-Variantengebieten kommen. Und Angela Merkel hat relativ deutlich Portugal kritisiert, weil das Land britischen Touristen die Einreise erlaubt hat, obwohl in Großbritannien die Delta-Variante ja unterwegs ist. Allerdings aus den Urlaubsländern heißt es, naja, wen das nicht so direkt betrifft mit diesen Reiseregeln, der hat leicht reden. Also auch bei diesem Thema ist Zündstoff vorhanden.
Zum zweitägigen EU-Gipfel, der in Brüssel begonnen hat, war das Europakorrespondent Stefan Überbach. Und ich will das letzte Thema nochmal aufgreifen, die europäische Corona-Politik. Der Gipfel will ja Bilanz über den bisherigen Kampf gegen das Virus ziehen und auch klären, wie die Koordinierung vielleicht noch besser laufen könnte. Darüber will ich im SWR-Tagesgespräch mit Katharina Barley sprechen. Die SPD-Politikerin ist Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Frau Barley, die Pandemie ist mittlerweile rund 15 Monate alt. Was würden Sie sagen? Hat die EU diese riesige Herausforderung mittlerweile im Griff?
Ich glaube, dass mittlerweile die Europäische Union gut gerüstet ist. Es hat sicherlich einen Lernprozess gegeben, wobei man natürlich fairerweise immer sagen muss, die Europäische Union hat keine originäre Zuständigkeit für Gesundheitspolitik. Also alles, was die Europäische Union auf diesem Gebiet tut, muss sie in Abstimmung mit allen Mitgliedstaaten tun und kann auch nur handeln, wenn alle Mitgliedstaaten ihr Okay geben.
Haben Sie das Gefühl, dass diese Abstimmung mittlerweile besser funktioniert?
Die Abstimmung funktioniert sicherlich besser als am Anfang. Das ist aber auch nicht schwierig, denn am Anfang war sie eine ziemliche Katastrophe in verschiedene Richtungen. Wenn ich daran denke, wie ganz am Anfang manche Staaten, auch Deutschland, auf den Masken- und Beatmungsgeräten gesessen hat, obwohl sie zum Beispiel in Norditalien dringend gebraucht wurden. Die Grenzschließungen ohne Absprache mit den Nachbarstaaten. Also es hat viele, viele Punkte gegeben, wo man gesehen hat, dass Europa dann nicht funktioniert, wenn man alles am Ende doch bei den einzelnen Mitgliedstaaten lässt und nicht gut koordiniert.
Aber das läuft jetzt besser.
Das läuft besser. Es läuft immer noch nicht perfekt. Das hat damit zu tun, dass die Zuständigkeiten bei den Mitgliedstaaten nach wie vor sind. Und immer dann, wenn eben nicht alle einig sind, dann laufen sie nach wie vor auseinander. Und das sehen wir leider an dem einen oder anderen Punkt.
Hier in Deutschland sind viele Menschen mittlerweile einigermaßen entspannt, weil die Inzidenz seit Wochen sinkt. Aktuell liegt sie heute sogar bei 7. Aber in vielen anderen EU-Ländern sieht das ganz anders aus wegen der Virusmutationen. Portugal liegt bei über 70, Zypern und Spanien bei etwa 50. Läuft der Kampf gegen die Pandemie in den verschiedenen Ländern also immer noch ganz unterschiedlich?
Ja, es ist ein Auf und Ab. Das sehen wir aber auch weltweit. Ein Land wie zum Beispiel Israel, wo ja schon der Anschein erweckt wurde, dass die Pandemie zu Ende ist, hat jetzt auch wieder steigende Fallzahlen wegen der Delta-Variante. Also das ist jetzt nicht etwas, was die Europäische Union exklusiv hat. Die Verläufe in den einzelnen Mitgliedstaaten sind total unterschiedlich. Auch daraus folgt dann natürlich, dass die Regierungen nicht immer ein Interesse am einheitlichen Handeln haben.
Dagegen soll ja vielleicht auch der 10-Punkte-Plan der EU-Kommission helfen. Darin wird ja unter anderem ein besseres System zur Sammlung von Pandemieinformationen gefordert, dann die Möglichkeit, einen Pandemienotstand auszurufen, aber auch die Einrichtung einer europäischen Gesundheitsunion. Frau Barley, welcher Punkt ist denn aus Ihrer Sicht der wichtigste?
Naja, die Europäische Gesundheitsunion ist natürlich der große Wurf. Wir haben das Problem, die Menschen erwarten von der Europäischen Union ein einheitliches Vorgehen, eine klare Linie. Aber das ist so ein bisschen wie mit den Bundesländern in Deutschland. Dann hat man ein Treffen und am Ende agiert dann doch wieder jedes einzelne Land unterschiedlich und das verstehen die Menschen nicht. Und deswegen wäre so eine Europäische Gesundheitsunion schon ein großer Schritt.
Ist es mehr als eine symbolische Geschichte?
Das ist eine Frage der Ausgestaltung. In diesem 10-Punkte-Plan sind einige Dinge, die eher symbolisch sind. Und am Ende wird die Gretchenfrage sein, wie ernst meinen das die Mitgliedstaaten damit? Es sind ja nun die Mitgliedstaaten, die da zusammensitzen. Inwieweit sind sie auch bereit, da, wo es sinnvoll ist, natürlich nicht überall, das will ja kein Mensch, aber da, wo es sinnvoll ist, möglicherweise auch Kompetenzen abzugeben.
Wir erleben ja in vielen Bereichen, dass die EU nicht mit einer gemeinsamen Stimme spricht, weil einzelne Staaten, Sie haben es ja auch schon beschrieben, ausscheren und dann beispielsweise in der Migrationspolitik oder der Klimapolitik lieber andere Wege gehen. Wenn wir nun auf die Gesundheitspolitik schauen, wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass hier alle EU-Staaten irgendwann am selben Strang ziehen?
Wir laufen jetzt gerade wieder in eine Zeit hinein, wo es eher Unterschiede geben wird. Wir sehen das bei dem Thema Reisen. Denn wir haben natürlich Länder, die ganz existenziell auf Tourismus angewiesen sind und jetzt eine lange Durststrecke hinter sich haben, die also ein Interesse daran haben, dass möglichst viele Menschen kommen. Und dagegen steht dann eben, dass wir Länder haben, wo die Delta-Variante schon sich sehr ausgebreitet hat. Oder auch Mitgliedstaaten, wo die Pandemie jetzt wieder stärker zuschlägt. Da stehen also Linien entgegen. Die einen, die sagen, wir wollen lieber vorsichtiger sein, wir wollen mehr testen, wir wollen Quarantäneregeln, und die anderen, die möglichst viel freigeben wollen.
Kann es sein, dass die EU in diesem Sinne sozusagen eher eine Vermittlerin ist?
Das kann sie in der Gesundheitspolitik nur sein. Also Beispiel Impfstoffbeschaffung, da konnte die Europäische Union überhaupt nichts entscheiden ohne die Mitgliedstaaten. Bei jeder Frage, wo wird bestellt, wie viel wird bestellt, wie viel wird bezahlt, saßen alle Gesundheitsministerien mit am Tisch. Wenn man in der Gesundheitspolitik auf die Europäische Union schimpft, dann muss man eigentlich auf die nationalen Gesundheitsministerien schimpfen.
Zur europäischen Corona-Strategie, Thema auf dem EU-Gipfel heute und morgen in Brüssel, war das die SPD-Europa-Abgeordnete und Vize-Parlamentspräsidentin Katharina Barley. Das SWR-Tagesgespräch haben wir am Nachmittag aufgezeichnet. Wer bei Angela Merkels vermutlich letzter Regierungserklärung erwartet hatte, dass die Kanzlerin emotional werden würde, der hat sich getäuscht. Auch zum Ende ihrer 16-jährigen Regierungszeit hat sie heute vor dem EU-Gipfel nochmal im Bundestag die wichtigsten Punkte aus ihrer Sicht dargelegt, ohne in irgendeiner Weise persönlich zu werden.
Hinter uns liegt ein Monat mit vielen neuen multilateralen Impulsen. Ich bin überzeugt, dass wir nur zusammen als Staatengemeinschaft erfolgreich die Herausforderungen der Pandemie wie auch der anderen großen Aufgaben meistern können. Eine souveräne Europäische Union sollte hier ein starker Partner sein. Und daran werden wir heute und morgen auch in Brüssel arbeiten. Herzlichen Dank.
Soweit Angela Merkel am Vormittag im Bundestag. Persönlich, angesichts ihrer wohl letzten Regierungserklärung, sind dann die anderen geworden, zum Beispiel SPD-Finanzminister Olaf Scholz in Bezug auf ihre Europapolitik.
Ich möchte mich bei der Bundeskanzlerin für die Zusammenarbeit in der Europapolitik in den letzten 4 Jahren bedanken. Wir haben viele Fortschritte für Europa erreicht. Das ist nicht selbstverständlich gewesen, und ich glaube, das ist gut für Deutschland und für Europa.
Auch FDP-Chef Lindner nutzte die Redezeit, um sich bei Kanzlerin Merkel zu bedanken.
Aber eines kann man heute sagen. Sie haben in den vergangenen 16 Jahren Ihre Kraft und Ihre intellektuellen Gaben stets uneigennützig in den Dienst Deutschlands und Europas gestellt. Und damit haben Sie sich große Verdienste erworben.
Nach Finanzminister Scholz, also FDP-Chef Lindner, heute im Bundestag. Die Ära Merkel geht zu Ende. Die Regierungserklärung war wohl der letzte große Auftritt von ihr im Bundestag. In Vorbereitung auf den EU-Gipfel ging es um die Stärkung Europas. Sie warb für eine multilaterale Politik, vom Klimaschutz bis zu Fragen der internationalen Sicherheit. Die großen Weltthemen, bei denen sich Merkel schon immer am sichersten, am wohlsten gefühlt hat. Das war schon bei den vielen Regierungserklärungen der Kanzlerin in den vergangenen 16 reicht auch Jahren so und diesmal nicht anders, obwohl es die letzte ihrer Kanzlerschaft war, Sabine Henkel kommentiert.
Man konnte sich sehr wohl die Augen reiben. War das Armin Laschet, der da im Bundestag sprach? Ja, ist denn schon September? Nein, keineswegs, und Armin Laschet längst nicht Bundeskanzler, falls er es überhaupt werden sollte. Aber er übte schon mal, und das war gar nicht so schlecht, zumindest was die Performance angeht. Aber an diesem Tag den Bundestag zur Wahlkampfarena zu machen, war unpassend. Laschet ließ sich seit mehr als 20 Jahren mal wieder im Bundestag blicken, um eine Rede zu halten und zu suggerieren, schaut her, der Merkel-Nachfolger ist schon da. Beinahe plump das Ganze. Denn es war Merkels letzter Tag. Außerdem hatte Laschet die Rechnung ohne die anderen gemacht. Olaf Scholz und Annalena Baerbock. Vermutlich ist den beiden Herren irgendwann in dieser Woche aufgegangen, dass nach Merkels letzter Rede Baerbock sprechen würde. Als Parteichefin und weil Europa auch ihr Thema ist. Die Bühne wollten sie ihr nicht geben. Also wollte auch Scholz, der Mann der Zahlen, zeigen, dass er auch Außenpolitik kann. Und Laschet ließ sich von seiner Partei Redezeit geben, um sich zu profilieren. Alles auch vor den Augen der amtierenden Kanzlerin. Was würde man dafür geben, zu erfahren, was in ihr vorgegangen ist? Merkel, die Nüchterne, hörte einen Laschet on fire, eine Baerbock mit Leidenschaft und den Hanseaten eben, den Scholzomat. Ob sie dachte, können die das? So wie man damals ihr nicht zutraute, die Regierung zu führen? Wohl kaum, so ist sie einfach nicht. Merkel ließ sich nichts anmerken. Sie war wie immer, hatte eine nüchterne Rede gehalten, ohne ein Wort des Abschieds. Reden halten war ohnehin nie ihre Stärke. Regierungserklärungen bedeuteten harte Arbeit, immer sachbezogen, nie emotional. Nur einmal, als es um Corona ging, im letzten Herbst, als keiner glauben wollte, was sie längst wusste, da flogen Funken. Merkel ging es immer um die Sache, nie um sich selbst. Bei aller berechtigter Kritik, die man an ihrer Arbeit üben kann, das ist ein Grund, sie zu vermissen.
Merkels letzte Regierungserklärung, ein Kommentar war das von Sabine Henkel. Mehr Bürgerbeteiligung wagen, das war die Idee zur Gründung von sogenannten Bürgerräten. Zufällig ausgewählte Bundesbürger beraten zu einem Thema und erstellen Empfehlungen für die Politik. Beim Bürgerrat Klima sind 160 Menschen seit Ende April zusammengekommen und haben in 12 Sitzungen über mögliche Maßnahmen zum Umgang mit der Klimakrise diskutiert. Schirmherr der Gespräche ist der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler, der heute die Ergebnisse präsentiert hat. Unser Reporter in Berlin, Philipp Eckstein, fasst zusammen.
Klimaschutz sei ein Menschenrecht und müsse daher auch ins Grundgesetz aufgenommen werden. Das sogenannte 1,5-Grad-Ziel bei der menschgemachten Erderwärmung habe oberste Priorität. Diese Forderungen stehen an erster Stelle der Empfehlungen für die deutsche Klimapolitik, die der Bürgerrat Klima heute veröffentlicht hat. Mit großer Mehrheit sprachen sich die 160 zufällig ausgewählten Mitglieder auch dafür aus, das Thema Klimaschutz in den Lehrplänen fest zu verankern. Umstritten war bei den 12 Sitzungen des Klimarats das Thema Tempolimit auf Autobahnen, Landstraßen und in Innenstädten. Mit knapper Mehrheit sprach sich der Bürgerrat Klima auch dafür aus. Eine City-Maut lehnten die Mitglieder hingegen ab. Der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler, Schirmherr des Bürgerrats, sagte, die Empfehlungen zur Klimapolitik zeigten, dass die Bürgerinnen und Bürger vielleicht schon weiter seien als die Politik. Der Bürgerrat habe erkannt, niemand könne sich mehr vor der Aufgabe, den Klimawandel zu bremsen, wegducken, so Köhler. Der wissenschaftliche Beirat des Bürgerrats forderte die Politik auf, die Klimaempfehlungen bei den Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl im Herbst zu berücksichtigen.
Der Bürgerrat Klima hat heute seine Ergebnisse vorgestellt. Ein Bericht war das von Philipp Eckstein. Die Kölnerin Gönül Örs ist in Istanbul in einem Terrorprozess zu 10 Jahren und 7 Monaten Haft verurteilt worden. In dem Prozess war es unter anderem um angebliche Terrorpropaganda, Freiheitsberaubung und Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation gegangen. Das Kuriose an dem Fall, die Taten, die ihr vorgeworfen werden, soll die Deutsche nicht in der Türkei, sondern in Deutschland begangen haben. Trotzdem erklärte sich die türkische Justiz für zuständig. Aus Istanbul der Bericht von Christian Butkereit.
Verurteilt in der Türkei wegen einer angeblichen Tat in Deutschland und trotz einer hohen Haftstrafe die Möglichkeit, die Türkei zu verlassen. Es ist schwer zu sagen, was absurder anmutet, dieses Urteil oder der ganze Prozess. Nachdem es erst Verwirrung um das Strafmaß gab, war im schriftlichen Urteil nachzurechnen, dass es sich um insgesamt 10 Jahre und 5 Monate handelt. Gönül Örs konnte heute wegen des Verdachts auf eine Covid-Infektion nicht selbst im Gerichtssaal erscheinen. Nachdem ihre Anwältin ihr die Entscheidung des Gerichts am Telefon mitgeteilt hatte, rang sie um Fassung.
Ich bin sprachlos. Also wirklich sprachlos. Hätte ich jemals irgendwas Böses getan in meinem Leben, ich hätte gesagt, okay, diese Strafe hast du verdient. Aber heute wurde einfach gezeigt, die Ungerechtigkeit hat besiegt.
Verurteilt wurde die 39-Jährige wegen Freiheitsberaubung, Propaganda für eine bewaffnete Terrororganisation und die Entführung eines Fahrgastschiffes. Das alles soll sich 2012 in Köln zugetragen haben. Örs soll mit Gleichgesinnten ein Schiff auf dem Rhein gekapert, ein Banner der Terrororganisation PKK aufgehängt und Slogans zur Unterstützung der PKK gerufen haben. haben. Sie streitet das ab. Deutschland, wo die PKK ebenfalls verboten ist, hatte die Ermittlungen damals eingestellt. Offenbar durch einen Fehler der deutschen Behörden sei die Türkei ins Spiel gekommen, sagt Örs Anwältin Ayşe Çelik.
Ein deutscher Polizeibeamter, der hier in der Türkei in der deutschen Botschaft tätig war, hatte damals den türkischen Behörden mitgeteilt, türkische Terroristen hätten in Deutschland eine Unterstützungsaktion für die PKK durchgeführt. Außerdem überreichte er eine Liste mit Namen der Beteiligten. Warum er das getan hat, das wissen wir nicht.
Davon ahnte Gönül Öz nichts, als sie im Mai 2019 in die Türkei reiste, um ihre Mutter im Gefängnis zu besuchen, eine deutsch-kurdische Sängerin mit dem Künstlernamen Hozan Jane. Sie war während einer Wahlkampfveranstaltung der pro-kurdischen HDP festgenommen worden. Kurze Zeit später klickten dann auch bei ihrer Tochter die Handschellen. Erst 4 Monate Untersuchungshaft, dann 3,5 Monate Hausarrest mit elektronischer Fußfessel, anschließend Ausreisesperre. Dass sie nun trotz der hohen Haftstrafe ausreisen darf, kommentiert der Sprecher für Menschenrechte der SPD-Bundestagsfraktion Frank Schwabe mit den Worten: Andernfalls wäre der Fall eine weitere sehr große Belastung der deutsch-türkischen Beziehungen geworden. Er, schreibt Schwabe, gehe davon aus, dass dies der türkischen Seite bewusst gewesen sei. Gönül Öz gibt das Urteil nun zwar die Möglichkeit, die Türkei zu verlassen und nach Deutschland zurückzukehren, wieder in die Türkei reisen, das kann sie nicht, ohne Gefahr zu laufen, erneut festgenommen zu werden. Ihre Anwältin Ayşe Çelik sieht aber nicht nur Gönül Öz in Gefahr.
Selbst wenn man in Deutschland von seiner Meinungsfreiheit Gebrauch macht, kann man offensichtlich dafür in der Türkei belangt werden. Die Konsequenz aus diesem Urteil ist also, dass künftig jeder, der irgendwann mal in die Türkei reisen möchte, auch in Deutschland aufpassen sollte, was er sagt und macht.
Gönül Öz wird die Türkei so schnell wie möglich verlassen, am besten mit dem nächsten Flugzeug, sagt sie, abhängig vom Ergebnis ihres Covid-Tests.
Der Bericht von Christian Butkereit war das, unser Türkei-Korrespondent in Istanbul. Deutschland gegen England am Dienstag bei der Europameisterschaft im Wembley-Stadion. Da werden sofort Erinnerungen wach. Das sogenannte Wembley-Tor im Juli 1966, das eigentlich gar kein Tor war und den Engländern ungerechtfertigt die 3:2-Führung verschafft hat. Jetzt, nach fast 55 Jahren, gibt es endlich die Chance für eine Revanche. Wie gesagt, am kommenden Dienstag ist es soweit und beide Seiten freuen sich natürlich unabhängig von der historischen Vorgeschichte auf die Begegnung. Nach dem gestrigen 2:2 gegen Ungarn im Münchner Stadion ist die deutsche Mannschaft also in die nächste Runde gekommen. Aus London, Thomas Spickhofen.
It will be England, Germany at Wembley. But the man in
die Erregung vor dem Klassiker ist dem BBC-Reporter schon gleich nach dem Schlusspfiff von München anzuhören. Keine Zeitung, keine Radio- oder Fernsehstation, die jetzt nicht an legendäre Fußballschlachten zwischen England und Deutschland erinnert. Gleich mehrere Boulevardblätter erklären, here we go again, mit dem deutschen Herr und Ausrufungszeichen. Das Lieblingsfeindbild vom herrischen Deutschen gedeiht immer noch prächtig. Gerade zu ängstlich dagegen die Daily Mail. Oh no, not the Germans again. Oh nein, nicht schon wieder die Deutschen. Danny Murphy, früher einmal selbst Nationalspieler, ist voller Optimismus.
I don't think if you're sat in that England squad now or...
Wenn du zur englischen Mannschaft gehörst und dieses Spiel gesehen hast, sagt Danny Murphy, dann musst du keine Angst vor den Deutschen haben.
There's no, you shouldn't have any fear.
Ex-Nationalspieler Dian Dublin ist noch optimistischer.
History says avoid Germany all costs. Simple as that.
Die Geschichte sagt uns, vermeidet unter allen Umständen Deutschland. Sie wissen, wie man Turniere gewinnt und sie lieben K.O.-Spiele. Aber nach dem Spiel gegen Ungarn bin ich froh, dass wir auf Deutschland treffen. Gegen diese Deutschen wird unsere Mannschaft wahrscheinlich einen Weg finden.
I think they probably will.
Der Daily Star titelt bereits mit: England schlägt die Deutschen im Elfmeterschießen. Man habe die hauseigene Vorhersagemöwe befragt, heißt es, und von deren Fähigkeiten sei man fest überzeugt. Jürgen Klinsmann, der sich gerade als Trainer bei seinem Ex-Club Tottenham Hotspur ins Gespräch gebracht hat, glaubt, das ist ein 50-50-Ding, es wird auf die Tagesform ankommen.
Es wird eine 50-50-Battle. Es wird die Form des Tages. Es wird ein absoluter Clash.
Einen absoluten Kampf erwartet der Kapitän der Europameistermannschaft von 96. Damals stand ihm im Halbfinale Gareth Southgate gegenüber, heute Trainer der Three Lions. Er verschoss den entscheidenden Elfmeter, übrigens auch in Wembley. Weshalb die BBC jetzt auch schon darauf hinweist, was man am kommenden Dienstag unbedingt braucht.
Of course, the Germans have a word for it. Nervenstärke.
Strength of nerves. Am nächsten Dienstag die Begegnung Deutschland gegen England im Wembley-Stadion.